Noch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 19. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir sprechen heute über die erste deutsche Serie von Paramount Plus, Der Scheich, kreiert von Dani Levy. Verträgt das Fernsehjahr 2022 noch eine weitere Hochstaplergeschichte? Oder braucht das Genre vielleicht genau diese eine Serie? Ebenso könnte man natürlich auch die Frage stellen, will man noch eine weitere Fußballer, beziehungsweise will man noch ein weiteres Fußballer-Biopic in diesem Jahr sehen und das auch noch über den Kaiser aka Franz Beckenbauer, in diesem Falle bei Sky. Nach so viel deutschen Betrügern und Lichtgestalten tauchen wir im dritten Thema nochmal in ein sehr amerikanisches Feld ein. Gewalt, Religion und ihr Einfluss auf die Gesellschaft. Die Disney Plus Serie Mord im Auftrag Gottes nach einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1984 spielt in der Mormonenszene der immerhin drittgrößten Glaubensgemeinschaft der USA. Lieber Jan, bevor wir gleich zu unseren letzten drei großen Themen des Jahres plus Screenshots kommen, wir werden uns ja hier noch einmal treffen in der kommenden Woche und dann zwischen den Jahren unser beider Top 10 des Jahres präsentieren. Ich wollte dich einfach mal fragen, sozusagen als Teaser auf unsere nächste und letzte Veranstaltung dieses Jahr, hast du deine Liste schon zusammen oder bist du noch arg am Überlegen?
Also nee, ich überlege noch. Also ich habe tatsächlich mal so durchgeguckt. Ich habe ja meinen eigenen Blog, auf den ich so zurückgreifen kann, weil ich da ja so eine Art Glossar führe quasi dessen, was im Jahr immer zu sehen ist. Und da habe ich mal so ein bisschen quer gelesen und habe schon so ein paar rausgesucht, die dafür in Frage kämen. Ich schreibe ja auch für ein paar andere Medien noch solche Best-of- und Worst-of-Listen. Ja. Also ich bin im Stoff drin, aber ich bin noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen.
Genau, ich hatte auch einen Kollege von mir von der Agentur, fragte auch schon nach meinen besten so Rückblick des Jahres. Ich habe spontan, glaube ich, innerhalb von einer Minute mal so 8 oder 9 Sachen aufgeschrieben. Aber bevor wir uns dann nächste Woche treffen, werde ich nochmal in mich gehen, wirklich nochmal gucken, dass man nichts vergessen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir wollen es dieses Jahr mal ganz traditionell machen. Jeder präsentiert eine Top 10. Wir machen einen Countdown von hinten nach vorne. Und bin mal gespannt, wie viel Doppelte wir dabei haben werden. Ich denke schon einige, aber wahrscheinlich auch nicht, sicherlich nicht alle. Ne?
Ich weiß ja auch von einigen, also beziehungsweise ich ahne es, welche du da in der Liste drin haben dürftest. Vielleicht verkneife ich mir die dann und nehme dann das Zweitbeste oder Drittbeste oder sowas aus meiner Perspektive.
Hm. Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden uns zwischen den Jahren senden. Aber heute haben wir nochmal eine ganz reguläre Sendung. Und die starten wir mit Der Scheich, die erste deutsche Serie bei Paramount Plus, dem neuen Streamingdienst, den wir letzte Woche schon mal angeteasert haben. Es sind 10 Folgen, die kann man alle auf einmal ab kommenden Donnerstag, 22.12. sehen. Und ja, erzähl uns doch mal, worum es da geht.
Also das bewirbt sich selber mit auf wahren Lügen basierend und soll ein oder ist ein Finanzdrama um einen Schwarzwälder Analphabeten namens Ringo. Ein toller Name.
Ich wusste gar nicht, dass er Analphabet ist.
Doch, das ist ja, also es kommt auch immer wieder zur Sprache dabei, also im Laufe der Zeit, weil er natürlich auch seine ganzen Betrügereien kann er gar nicht mit eigenem Lesewissen hinterlegen. Das heißt, er muss viel improvisieren. Also, um es nicht vorwegzunehmen, der gibt sich so aus einer Laune heraus quasi auf während eines Urlaubs in der Schweiz als arabischer Scheich aus. Und das, obwohl er halt sehr, sehr mitteleuropäisch aussieht und sagt halt so, naja, die Scheichs im arabischen Raum haben halt viele Frauen und eine davon war nun mal eine Deutsche. Und wird so als falscher Scheich so zum Jäger der Gier einer so völlig entfesselten Finanzbranche oder einer völlig entfesselten Upper Class, die ihm das teilweise bedingungslos glauben, dass er so viel Geld hat, einfach weil er es gut konstruiert und weil er einmal so seinen Fuß in die Tür dieser gehobenen 10.000 gestellt hat. Und gleichzeitig wird aber auch selber zum Gejagten von so Kleinkriminellen, die ihrerseits einen Teil von dem Kuchen haben wollen, den er den Reichen abnimmt. Also es ist so eine Multilayer-Robin-Hood-Geschichte im Grunde genommen. Die basiert auf realen Tatsachen. Also das ist ja reale Tatsachen noch ein geiles
Oxymoron hieß es doch, ne?
Dani Levy wohl selber mal, also der Regisseur und Autor des Ganzen, der ist schon, hat er mir im Interview gesagt, vor vielen Jahren mal auf diese Geschichte gestoßen, eines Schweizers, der selber diese Geschichte erlebt hat, also der auf reiner Betrügerei, also auf der Inszenierung selber ein Sohn eines Scheichs zu sein, in diese Szene hineingeraten ist. Und das hat ihn damals schon so wahnsinnig interessiert und hat das jetzt zusammen mit Paramount Plus realisiert. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr vollgestopftes, aufgeladenes, bildgewaltiges, auch genrevielfältiges Stück geworden. Ich weiß nicht, sind es 10-teilig?
War da mal, es sind tatsächlich 10 Teile, ja.
Okay, die sind immer so eine Dreiviertelstunde lang. Ich war der Meinung, es sind nur 8, aber okay. Mit einem sehr, sehr interessanten Hauptdarsteller, nämlich Björn Meyer heißt der. Ich selber habe ganz lange, hattest du ihn erkannt, als du es gesehen hast?
Ich kannte ihn nicht, habe gesehen, dass er ein Hamburger Theaterschauspieler ist. Mhm. Also muss vielleicht erstmal sagen, es ist eine optisch recht ungewöhnliche Erscheinung. Es ist ein ziemlich dicker Typ, der so, eigentlich so ein bisschen in der Serie aussieht wie so ein Loser, so ein bisschen Brille, fettige Haare, stark übergewichtig.
Naja, ein Loser ist.
Er ist auch ein Loser, er hat keinen richtigen Job, er malt irgendwie so auf, keine Ahnung, 400-Euro-Basis Häuser an, also er hat so ein gewisses Maltalent, aber er ist mit einer tollen Frau zusammen, sage ich jetzt mal, ne? Gespielt von Petra Schmidt-Schaller, die hat noch ein Kind aus einer früheren Beziehung, was da aber auch so ganz normal in der Familie lebt, und sie haben eine kleine Tochter zusammen und sie erwartet ihr drittes Kind. Und was ich sehr schön fand an dieser Geschichte ist, dass es nicht so eine kalte, abgehobene, wenn wir jetzt gleich schon mal in die Bewertung so ein bisschen anfangen reinzugehen, so eine kühle Betrügergeschichte, wie wir viele andere ja schon dieses Jahr gesehen haben, kommen wir gleich mal zum Vergleich nochmal aufzählen, sondern dass die Serie was sehr Warmherziges hat. Und dafür, jetzt komme ich wieder auf Björn Meyer zurück, dazu trägt der Hauptdarsteller oder das Hauptdarsteller-Duo zusammen mit der Petra Schmidt-Schaller, finde ich, ungemein bei, weil die sind so ein bisschen das emotionale Zentrum von der Serie, weil es da echt eine echte Love-Story ist, die, finde ich, sehr authentisch rüberkommt. Und der Typ, ich glaube, er spielt bei Münsteraner Tatort mit.
Das kann, ich kannte ihn,
weil das ist einer der wenigen, die ich nicht gucke, weil es auch nicht meine Aufgabe ist.
Ja, nee, aber wer den Tatortreiniger kennt, der könnte es vielleicht, bei dem könnte es
da aufpacken. Hat er mal eine Episode
gespielt. Da hat er mal einen Eisverkäufer gespielt, der irgendwie in seinem eigenen, der Schotti in dessen Kühlraum einschließt und der irgendwie, nicht der Eisverkäufer, er ist der Stammgast in so einem Eiscafé. Und spielt das grandios, ist da auch so ein bisschen geistig minder bemittelt. Das ist er hier auch, aber gar nicht so vom Intellekt her, sondern einfach durch sein Handicap nicht lesen und schreiben zu können. Und das finde ich auch tatsächlich spannend, dass so eine Figur, der man zum allerwenigsten zutraut, andere Menschen zu hintergehen, weil er als jemand gilt, der selber leicht zu betrügen zu sein scheint. Der schafft es tatsächlich, in diese Szene reinzukommen, und so wie damals James Stewart oder wie hieß er noch, Gregory Peck, glaube ich, in diesem die 1 Million Pfund-Note oder sowas aus den 40er Jahren, der nur so einen Geldschein hat, ja. und weil alle Leute denken, er ist unglaublich liquide, kann er sich alles kaufen, obwohl er gar kein Geld hat. Und das baut er schon gut auf. Also ich finde, das ist die perfekte Wahl. Der ist einerseits ein bisschen drüber, weil man ihm auch nicht richtig glaubt, warum er mit dieser tollen Frau zusammen ist. Also ich habe es nicht verstanden, zumindest nicht in der Herleitung der Folgen, die ich gesehen habe.
Die Frau erklärt selbst, es gibt die schöne Zeile in dem, ich glaube, zweite, dritte Folge, da sagt sie, mit dir ist jeden Tag Weihnachten. Mhm. Und das ist, weil er halt so ein Tagträumer ist, der das Talent hat, aus allen möglichen kleinen Ereignissen, also sie leben auch, obwohl sie aus reichem Hause kommt, aber mit ihrer Familie gebrochen hat, die Familie spielt auch eine Rolle in der Serie, leben sie in so einer Art, ich nenne es jetzt mal Sozialwohnung, also irgendwo im Schwarzwald, in so einer, mit ihren Kindern, in so einer ganz normalen Wohnung, also sie sind alles andere als auf Rosen gebettet, auch sie muss jobben, ich glaube in so einem Schuhgeschäft oder Klamottengeschäft, aber er ist so ein Typ, der es halt schafft, einen Zauber in den Alltag zu bringen, auch in den Familienalltag, auch mit den Kindern, auch mit der Frau. Und deswegen habe ich denen diese Love Story irgendwie abgenommen. Die ist, finde ich, sehr, sehr fein inszeniert. Die ist eben nicht drüber, weil normalerweise würde wahrscheinlich die meisten Regisseure oder Drehbuchautoren müssten wahrscheinlich wortreich und szenenreich erklären, warum dieser unattraktive Loser-Typ mit der relativ attraktiven Frau aus reichem Hause zusammen ist, die auch einiges auf dem Kasten hat. Aber diese Serie erklärt es nicht, zeigt es aber unheimlich schön in vielen kleinen Szenen so ganz nebenbei. Und das fand ich ein großes Plus. Und das finde ich auch ein großes Plus gegenüber so manchen anderen Hochstapler-Serien, die wir gesehen haben. Ich weiß, du bist ja ein Fan von King of Stonks und die meisten Leute haben es ja auch sehr, sehr gut besprochen. Aber mir hat ja bei King of Stonks so wirklich auch so eine Emotionalität, so eine Wärme gefehlt. Es war für mich, war die Story zu kühl. Und da finde ich mich hier sehr viel mehr wieder.
Ja, sie ist auf jeden Fall character-drivener als, als viele andere Formate, in denen es um dieses Betrugsszenario geht. Aber das Betrugsszenario wird hier ja auch nicht vernachlässigt. Also es ist darüber hinaus, letztlich ist es eine Komödie oder eine Dramedy, kann man es, glaube ich, dann nennen. Also es hat sehr viele groteske Momente, sehr viele Kollisionen auch zwischen den einzelnen Schichten und den unterschiedlichen Lebensentwürfen, die sich irgendwie, wo gerade die reichen Leute, wo man denen anmerkt, wie wenig es bedarf, um als Teil deren Blase anerkannt zu werden. Es reicht nämlich tatsächlich der Anschein dessen, dass man dasselbe Gehalts- oder Einkommensniveau hat. Und wirft dadurch natürlich auch ein interessantes Schlaglicht auf diese Szene, auf diese völlig entrückte Szene der Superreichen, in denen das spielt, wo er den Leuten halt teilweise so einen dreifach verglasten Spiegel vorhält, dass sie sich irgendwie wie in so einem Prisma sehen und trotzdem nicht erkennen. Das macht er ganz großartig. Aber, und das hat mir der Dani Levy auch gesagt, man darf dabei trotzdem nicht vergessen, dass das Original ein ganz schönes Arschloch gewesen sein muss.
Ich wusste gar nicht, ich finde das in dem Zusammenhang auch super, dass du ein Interview hattest mit Dani Levy, weil ich hab meinen Text einfach nur geschrieben auf Basis der Ansicht von 4 Folgen, die wir bekommen haben als Journalisten. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es dafür eine reale Vorlage gab. Es hätte auch auf wahren Lügen basierend, hätte ja auch so ein Spruch sein können. Ne? Also ja, es gibt ein tatsächliches Vorbild für den Typen, der sich als katarischer Scheich ausgegeben hat.
Genau, aber es ist eher so nach Motiven von, also es ist keine 1:1 Abbildung, unter anderem deswegen, weil das Original wohl eine schwere psychische Störung hatte auch. Und der hier ist halt ein ganz normaler Typ, der halt einfach so dieses kleine Handicap hat. Aber sich gerade deswegen, also dieses Handicap hat ja auch etwas Erklärendes in diesem ganzen Kontext, weil ihn das dazu befähigt, zu improvisieren. Leute, die Analphabeten sind, die werden in der Regel gehen ja nicht irgendwo hin und sagen, ich bin Analphabet oder ich kann, ich weiß gar nicht, ob dieses Wort noch okay ist, aber wahrscheinlich heißt es Lese-Schreibschwäche oder sowas heutzutage, sondern die versuchen sich da durchzuwursteln und die versuchen halt auch gerade so im Amtszusammenhang und bei Vertragsunterzeichnungen und so weiter, da entwickeln die so eine Fähigkeit, sich halt unerkennbar zu machen in diesem Defizit und trotzdem halt das Bestmögliche rauszuholen. Und das ist vielleicht sogar eine perfekte Voraussetzung dafür, ein Betrüger zu werden, anders als die meisten Betrüger, die sich da irgendwie ein Riesenkonzept zurechtlegen. Und deswegen ist es ja auch so geil, dass er sich da gar nicht, der hat sich das vorher nicht überlegt, sondern der gerät in einen Empfang hinein, zufällig, auch bei seinem, also nicht zu viel spoilern, aber er gerät in diese Gesellschaft hinein, steht plötzlich auf so einem Charity-Event und sagt, ich bin Scheich. Und das ist halt irgendwie so, das ist so eine ganz geile Spontanität, die aus ihm herausplörtert. Und das passt dann ja auch wieder zu dieser Beziehungsgeschichte, dass sie sagt, bei dir ist immer Weihnachten. Der denkt nicht großartig nach über das, was er macht, sondern der macht das, was er will. Und das sorgt halt für in vielerlei Hinsicht in dieser Serie für richtig goldene, funkensprühende Momente.
Ja, also man kann vielleicht nochmal das so ein bisschen herleiten. Also der Ringo heißt er, ne? Die Hauptfigur. Ringo hat Geldprobleme, also so ein bisschen unverschuldet. Es ist ein typischer Filmplot. Ich glaube, er kommt in Filmen ungefähr 100.000 Mal öfter vor als im wirklichen Leben. Er muss nämlich auf die Schnelle 100.000 Euro besorgen, die er irgendwelchen Kleinganoven schuldig ist. Und er macht dann ein Familien, also sie leben so im baden-württembergisch-schweizerischen Grenzgebiet und er macht mit seiner Familie einen Familienausflug in die sehr teure Schweiz, wie sie auch immer wieder feststellen, dass sie in allen Ecken und Enden irgendwie unheimlich viel bezahlen müssen. Und ja, ich glaube, sie gehen irgendwo ein Eis essen oder sitzen in einem Café und er will, glaube ich, zur Toilette gehen und gerät bei dieser Lappalie, sage ich jetzt mal, in diesen Empfang eines von Immobilienmaklern. Und dabei gibt er sich dann eben, weil er gesagt hat, ja, was wollen Sie denn hier? Weil er sich da was zu trinken oder was zu essen nimmt. Was wollen Sie denn hier? Und dann kommt halt diese Geschichte. Ich bin der Sohn vom Emir von Katar, einer der. Ne? Und das ist natürlich so dreist. Und in der Tat unterscheidet sich diese Hochstapler-Serie von diesen ganzen anderen High-Concept-Hochstapler-Geschichten wie The Dropout, was wir hier hatten mit Amanda Seyfried. Oder diese Inventing Anna-Geschichte über Anna Sorokin, weil da hat man die ja immer diese Betrügerinnen als verschlagene, geniale, diabolische, hochkomplexe Figuren gezeichnet, also so mysteriöse Figuren. Und hier ist es halt so ein ganz normaler Typ, der aus einer Laune heraus so eine Lawine lostritt.
Ja, wobei ich würde es gar nicht so gegeneinander werten, weil ich halt auch sowohl The Dropout als auch Inventing Anna fand ich beide hochinteressant und auch unterhaltsam.
Waren sie auch, ja.
So, und also auch gerade Inventing Anna, wer weiß, vielleicht nehme ich die sogar in meine Best-of-Liste auf, weiß ich noch nicht genau, weil ich habe die damals auch sehr gut besprochen. Das sind halt einfach verschiedene Charakterzeichnungen und die auch widerspiegeln, wie betrugsanfällig dass unser Denken, unsere Denksysteme sind. Und das meinte auch wieder Dani Levy, wir wollen ja betrogen werden. Das sind ja nicht immer nur die Betrüger oder Betrügerinnen, die von sich aus irgendwelche dunklen Kanäle nutzen, um anderen Leuten übel mitzuspielen, sondern wir sind ja darauf aus, betrogen zu werden, weil wir alle auf der Suche nach vollkommenem Glück und nach mehr sind, als wir eigentlich erreichen können. Und jeden Strohhalm, den man uns da zur Hand gibt, wird genutzt. Und das ist genau das, was den Zauber solcher Serien ausmacht, weshalb ich die auch irgendwie ganz gerne gucke und weshalb es die auch so oft gibt, weil wir uns darin selber sehen, aber uns gleichzeitig abstrahieren können und sagen können, so eigentlich könnte allen von uns genau das passieren. Wir gucken uns aber den Ringo dabei an oder die Anna Sorokin oder Anne Hathaway, ich weiß nicht genau, also diese bei The Dropout dieses Ehepaar. Und sagen, oh boah, sind die bescheuert. So. Und können uns damit selber über unsere eigene Anfälligkeit für sowas erheben. Das ist so eine Win-Win-Situation beim Zuschauen, die deswegen glaube ich auch dieses Genre Betrugsfiktion, also Betrugsrealfiktion so attraktiv und auch so weit verbreitet macht.
Also ich hatte am Anfang Angst, als es hieß, jetzt kommt noch eine weitere Betrugsgeschichte, weil ich fand, The Dropout war wirklich eine gute Serie, vor allem wegen der Charakterzeichnung von dieser Elizabeth Holmes-Figur, die von Amanda Seyfried toll gespielt wurde, hat ja auch einige Preise-Nominierungen dafür bekommen. Inventing Anna fand ich eher anstrengend, muss ich sagen. War ja auch von der Kritik letztendlich auf Strecke nicht so gut gesehen. Aber ich habe, obwohl ich von der Scheich wirklich überhaupt nichts erwartet habe, muss ich sagen, die Serie hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Vielleicht nicht sofort von der ersten Folge an, da fand ich den noch so ein bisschen burleskenhaft überdreht, überzeichnet. Aber es zieht dich irgendwie rein. Ich finde, dieser Typ zieht dich rein, diese Frau zieht dich rein, dieses Paar. Und es gibt sehr, sehr viele nette Nebenfiguren, die auch wirklich teilweise sehr, sehr lustig sind. Und ich habe erst mal wieder gemerkt, ich habe lange Zeit nichts mehr von Dani Levy gesehen, dass der schon auch eine Menge drauf hat. Der hat irgendwie so eine ganz eigene Art, also so zwischen bekloppter Überdrehtheit und genialer Überhöhung, die es eigentlich so in Deutschland nicht gibt und die du auch in anderen Orten nur schwer findest. Also es ist ein Filmemacher mit einem sehr eigenen, Ansatz. Ich weiß nicht, hast du darüber mit ihm gesprochen oder
also seid ihr so weit gekommen? Ja, ja, also hier, Dani, falls du zuhörst, nochmal danke für das Interview. Du warst einer der sympathischsten InterviewpartnerInnen, die ich jemals hatte. Und auch aussagekräftigsten, einer, der sehr lange nachdenkt über seine Antworten, obwohl wir gar nicht so viel Zeit hatten. Wir haben auch gerade über sein Fable für solche Stoffe gesprochen. Für diese überdrehten Stoffe. Und er hat ja auch immer noch einer meiner liebsten deutschen Gaunerkomödien, Alles auf Zucker,
ja,
mit dem
Henry
Hübchen gedreht. Das ist ja auch ein ähnlicher Stoff, ne? Also jemand, der durch so eine Mischung aus kompletter Selbstüberschätzung und aber auch so einer realen Einordnung dessen, wie seine Mitmenschen ticken, alle Leute ständig hinters Licht führt, dabei permanent auf die Schnauze fällt, aber auch immer wieder hochkommt. Und das sind so Geschichten, die sind natürlich, das ist natürlich das pure Gold für jemanden, der gerne humorvoll erzählt wie Dani Levy, der ja auch die Känguru-Chroniken jetzt gerade gemacht hat. Ein bisschen so ein Selbstgänger, so ein bisschen Wohlfeil, gut, das zu verfilmen.
Ist der Stoff nicht von ihm, ne?
Da ist der Stoff nicht von ihm und das ist halt, das, also, das sind, weiß ich nicht, hätte er, glaube ich, nicht machen müssen. Aber er ist jemand, der unheimlich gut so diesen Punkt findet, habe ich das Gefühl, wo es eben nicht kippt, also wo es nicht in die komplett absurde Groteske kippt, sondern immer noch so ein Anker in die Realität behält. Und das hat er hier auch gezeigt, also zumindest in dem, was ich gesehen habe. Ich würde es, glaube ich, wirklich gerne weitergucken. Und nochmal danke an Paramount Plus. Da gibt's einen Account für JournalistInnen, den man eine Weile lang nutzen kann. Von daher werde ich das, glaube ich, mal anschauen.
Ja, aber sie haben, ich glaube, noch keine App für den Fernseher, ne? Kann das sein? Weil ich habe mal versucht, das auf dem Fernseher zu installieren, zumindest bei unserem.
Komme ich mir klar,
ohne App. Du machst nur
Laptop.
Ich mache das auf dem Laptop, ja. Also ich fand ja auch, dass der Dani Levy, der überrascht immer so toll mit irgendwie so Einfällen. Zum Beispiel jede Folge fängt mit so einer irren Sequenz an, wo irgendwie so eine Überwältigungssequenz, wo irgendwas Tolles passiert, sodass man, so weißt du, ähnlich wie bei Six Feet Under früher immer, man wusste, in jeder ersten Szene stirbt irgendjemand auf völlig absurde Art. Und hier sind es ganz unterschiedliche Sachen, aber die sind immer ganz toll gefilmt, ganz toll ausgedacht. Also sehr bildgewaltig, wie du schon gesagt hast. Und dann hat er so geniale Ideen, wo die Handlung also auf einmal bricht, wie zum Beispiel, sie sind bei ihren Eltern, die echt so fiese Reiche, die auch sehr manipulativ zum Essen eingeladen und sie brauchen irgendwie diese 100.000 Euro und sie überlegen sich so eine kleine Lügengeschichte, warum sie jetzt 100.000 Euro brauchen, weil sie irgendwie eine kleine Wohnung kaufen wollen und so. Und dann deckt der Vater das aber auf und es kommt zum Streit. Und anstatt man jetzt so einen burleskenhaften Streit in dieser Serie sieht, kommt auf einmal der Songklassiker Bittersweet von Roxy Music im Hintergrund und die SchauspielerInnen bewegen dazu ihre Lippen und sagen einfach diesen Text von diesem Song auf. Also so wie im Kunsttheater, sage ich jetzt mal. Und es ist aber unglaublich lustig und also ich finde, sowas traut sich oder sowas macht außer Dani Levy irgendwie niemand. Also ich würde gern mehr solche kreativen Momente in deutschen komödiantischen Formaten sehen. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Man muss es natürlich anschauen und sagen, ja, erst dann kapiert man, ob sowas gelungen ist. Man kann ja Comedy oder lustige Momente nicht auf dem Reißbrett planen, auch wenn das, was hatten wir letztes Mal, wo das ja wirklich grandios gescheitert ist, hier mit den Love Addicts.
Ne? Ja.
Da hatte ich immer wieder das Gefühl, hier wird Humor auf dem Reißbrett geplant und das funktioniert eben nicht. Aber hier, es ist eine also absolut funkensprühende Serie mit tollen Einfällen, tollen Figuren und tollen Ereignissen. Also mir, ich möchte fast sagen, es ist meine Lieblingshochstapler-Serie dieses Jahr. Auch wenn man sie schlecht mit so einer ernsteren Charakterstudie wie meinetwegen The Dropout vergleichen kann.
Und das will auch was heißen, weil es wirklich viele davon gibt, sowas. Aber ja. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst, so, weil eigentlich leiten wir nahtlos über zum nächsten Betrüger, wenn man so will, auch wenn das vielleicht ein bisschen überinterpretiert ist.
Können wir machen, wir können überleiten.
Wir können auch, wenn du noch was zu sagen hast, du hast ja manchmal auch noch ein paar Facts und Figures.
Nee, ich habe hier tatsächlich, dadurch, dass es eine Serie ist, haben wir es überhaupt schon gesagt, sie läuft ab 22.12., also das ist nächsten Donnerstag, also direkt vor Weihnachten. Alle Folgen sind auf einmal da und ich weiß nicht, es gab, glaube ich, ein Embargo bis gestern oder heute. Ich habe noch gar keine Kritiken gelesen, deswegen weiß ich gar nicht, wie der Scheich ankommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Serie verreißt.
Ja, nee, also Embargo ist kümmere ich mich ja nicht so doll drum, aber es ist auch was ich euch nur empfehlen kann. Man kriegt, glaube ich, einen Monat Paramount Plus wenn man Amazon Fire Stick hat oder sowas, kriegt man den für umme. Also es ist auf jeden Fall, oder ja. über irgendein anderes
Portal. Es gibt verschiedene Einführungsangebote, also du kannst ein Jahr buchen, dann kriegst du es für 5 Euro irgendwas, oder du kannst dir das Cinema-Paket bei Sky buchen, dann kriegst du Paramount mit dazu, also falls das in Frage kommt. Also es gibt verschiedene attraktive Eröffnungsangebote und gut, Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
Kommen wir zum nächsten Betrüger. ist vielleicht ein bisschen über.
Eine Lichtgestalt.
Es geht eine Lichtgestalt.
Ex-Lichtgestalt.
Ja, aber so eine zwielichte Lichtgestalt nennt sich. Der Kaiser ist Franz Beckenbauer. Ist ein zweistündiges Biopic, das, glaube ich, heute bei Sky startet, oder?
Wenn ja, es startet sagen. Heute, ist allerdings nicht ganz 2 Stunden, sind so 100 oder 105 Minuten.
Na gut, aber ja, annähernd so, ja. Sky und Wow, ich weiß immer noch nicht genau, welchen man da zuerst nennen sollte. Und das ist, wer ihn heute kennt, wer Franz Beckenbauer in den letzten 20 Jahren so ein bisschen medial begleitet hat, weiß, dass er sehr, sehr viele Untiefen hat, dass es da dunkle Ecken in seiner angeblich so glänzenden Persönlichkeit gibt.
Und die aber erst eigentlich in den letzten 10 Jahren so herausgearbeitet wurden, ne? Eigentlich mit dieser Aufdeckung der Geschichten um das gekaufte, wahrscheinlich gekaufte Sommermärchen.
Ganz genau. Und dieser Film schafft es im Grunde genommen da abzubrechen, wo die ersten Schatten auf ihn zu fallen beginnen, nämlich oder kurz vorher, nämlich im Jahr 1990. Wir erleben nämlich den Kaiser, als er noch gar kein Kaiser war. Es geht los im Jahr 1963, glaube ich. Ich glaube, es ist 63, wo er so ein talentierter Fußballer ist, der aber noch bei der Allianzversicherung in München offenbar irgendwo in
Lehre
so einer,
macht.
Ja. Ja, macht eine Lehre in irgendeiner Abteilung, will das aber nicht, er will Fußballer werden. Und erleben ihn dabei, wie er mit Hilfe seines Managers namens Robert Schwan, gespielt von Stefan Murr, wie er mit seiner Hilfe halt innerhalb kürzester Zeit zum im Grunde genommen ersten richtigen deutschen Superstar des Fußballs auftritt. Also Uwe Seeler gab es zwar schon, aber das war irgendwie eine ganz andere, bodenständigere Figur. Der tritt auch da auf manchmal. Und erleben ihn also über 27 Jahre hinweg, wie der Schauspieler Klaus Steinbacher vom sehr, sehr jungen Thronfolger gewissermaßen oder Prinz zum Kaiser wird, der in der allerersten Szene über den Rasen des Olympiastadions in Rom wandert und mit sich alleine darüber nachdenkt, dass er gerade als Trainer und als Spieler Weltmeister
geworden ist. Die berühmte Szene von 1990, wo er alleine ja den WM-Triumph feiert.
Genau, und das ist so, es ist ein Biopic as Biopics can be. Also es feiert seine Figur von der ersten bis zur allerletzten Sekunde. Wir erleben ganz viele verschiedene Figuren der Zeitgeschichte, die neben ihm auftauchen, insbesondere natürlich viele Fußballer, sowas wie Sepp Maier und Helmut Haller und ältere erinnern sich, Fußballer, die in den 60er, 70er Jahren von Belang waren. Uwe Seeler, wie gesagt, tritt auch auf, Gerd Müller und Paul Breitner und so.
Gerd Müller, glaube ich, sogar haben sie weggelassen.
Ah nee, stimmt, ja, Gerd Müller haben
sie weggelassen. Das war sogar irgendwo Thema, dass man gesagt hat, wie kann man eine Geschichte von Franz Beckenbauer erzählen, also die vor allem seine aktive Zeit betrachtet, ohne Gerd Müller mit reinzunehmen. Aber ich glaube, die Filmemacher hatten so viel Respekt vor Gerd Müller, aber sie sagten irgendwie, ich habe so ein Interview gelesen, dass der eigentlich einen eigenen Film verdient hätte. Aber es ist schon grotesk, wie viele Figuren aus der Zeitgeschichte in dem Film auftreten. Also ich habe es auch hier mal so eine Aufzählung. Udo Lattek, Paul Breitner, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Günter Netzer, Helmut Haller, Chick Tschaikowski, Uli Hoeneß, Detmar Kramer, Herbert Neuberger, Branko Sebec, Jupp Derwall, Harry Valerian, Max Merkel und als Höhepunkt Peter Handke.
Peter Handke.
Der eine Lesung gemacht hat in dem Haus von Beckenbauer auf Betreiben seiner damaligen Frau.
Brigitte. Aber ich finde auch gerade an der Aufzählung, die du jetzt nochmal gegeben hast, merkt man, dass es steinaltes Fernsehen im Gewand der Moderne ist. Niemand, der heutzutage so einsteigt ins Serien- und Fernsehgeschehen, kennt auch nur, glaube ich, ein Drittel dieser ganzen Figuren. Selbst Hardcore-Fußballfans kennen, glaube ich, echt nur die richtigen Superstars dieser Zeit. Und das, finde ich, muss man Martin Rauhaus, dem Autoren und dem Regisseur Tim Trageser. Der erste ist bekannt durch gar nicht so schlechte Sachen eigentlich. Der hat sowas gemacht wie Almen und ein, zwei Moreau-Tatorte. Der zweite, also Tim Trageser, der hat so Kommissarin Lukas gemacht. Also das ist völlig respektable Arbeit, aber jetzt nicht irgendwie High-End-Qualität des horizontal erzählten Fernsehens. Und die sind beide ehemalige oder immer noch Bayern-Fans, das merkt man denen an, dadurch sind sie auch beide, weil sie auch teilweise dieser Generation entstammen, Franz Beckenbauer-Fans, und es ist ein Fanpick, und zwar durch und durch. So, man sieht zwar diesen den sogenannten Kaiser dabei, wie er sich so ein bisschen durchs Leben schlawinert, er ist gerade, was sein Liebesleben betrifft, ein bisschen flatterhaft gewesen anscheinend, aber auch da ist es so, dass du siehst ihn immer, wenn er irgendwo auftaucht und dann plötzlich poppt so eine Frau auf und himmelt ihn an und irgendwie 3 Szenen später hat er ein Kind mit ihr. Und das, also selbst in diesen Szenen, wo er eigentlich ein bisschen windig ist oder schor Hund ist, wie man so in München sagen würde, selbst da bleibt er immer eine Respektsperson und einer, der zwar manchmal so ein bisschen seinen Instinkten und Impulsen erliegt, aber grundsätzlich immer ein bisschen über dem Wasser schwebt. Und das geht mir nach 8 Minuten das erste Mal so krass auf den Sack, dass ich den Film kaum noch ertragen konnte. Also und hinzu kommt, dass es ein Kostümfest ist, wie es selbst der Karneval nicht mehr zustande bringt. Die Leute sind so lächerlich kostümiert teilweise. Der von Stefan Moore gespielte, so dieser Kommerz-Zampano an Beckenbauers Seite, der hat irgendwie eine Frisur, wo du das Gefühl hast, seine Eltern ihm schon, die haben sie ihm schon im Kindergarten-Karneval gemacht. Das ist so lächerlich. Und deswegen ist sich dieser Film in der Regel auch echt darin genug, die Zeit nachzudekorieren, also von 1963 bis 1990. Drehbuch egal, Dramaturgie egal, Inszenierung, naja. Und Hauptsache, wir droppen halt möglichst viele prominente Namen dieser Zeit. Das war so mein Urteil davon. Also ich finde es wirklich fast schon einen peinlichen Film.
Ja, also der Film hat keinerlei Tiefe, da gebe ich dir komplett recht. Und das ist tatsächlich ein Fanpick. Übrigens glaube ich sogar, dass, als du eben gesagt hast, viele von den Figuren, die da in der Karriere von Beckenbauer zwischen 63 und 1990 auftreten, kennt heute kein Mensch mehr. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich jetzt meinem 12-jährigen Sohn sagen würde, Franz Beckenbauer, ich glaube, der wüsste auch nicht, wer das ist.
Franz Beckenbauer?
Ja.
Ja, siehst du.
Also ja, sogar nein, noch daran siehst drauf. Du mal, wie Beckenbauer auch in den letzten 10 Jahren, wo er sich von den Medien zurückgezogen hat im Zuge dieses Sommermärchenskandals und dann ist ja auch noch ein Sohn von ihm im Gehirntumor verstorben vor ein paar Jahren. Also Leute, die ihm etwas näher stehen, sagen, dass er so ein bisschen, ja, geht wohl so ein bisschen Richtung gebrochener Mann oder hat zumindest jemand, der nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt. Und er ist tatsächlich, wenn man bedenkt, wie präsent er als die Lichtgestalt und der Kaiser in unserem jungen Leben war oder auch Erwachsenenleben, ist es schon ein enormer Rückzug, den der Beckenbauer da vollzogen hat in den letzten 10 Jahren. Ja, es ist ein Film, der tatsächlich sehr oberflächlich ist, aber ich finde, es ist ein Film, den man trotzdem ganz gut weggucken kann. Also es sind wirklich die großen Events. Es ist das, was man den Biopics immer vorwirft, dass sie praktisch Stationen abhaken. Ja, genau das macht dieser Film auch. Und es ist eine Promi-Parade, die tatsächlich, ich würde mal sagen, was die Versuche betrifft, irgendwie Ähnlichkeit herzustellen mit den Originalen, das ist schon sehr, sehr nah dran an der Parodie. Ist dir der Elfmeter von Andy Bremer aufgefallen? Nee. Da tritt ein, also der im WM-Endspiel 1990 gegen Argentinien,
ja.
Da tritt ein Typ zum, das ist ja eine ganz besondere Szene, wenn man sich mal die Originalaufnahmen anguckt, dieses nachdenkliche Gesicht von Breme.
Oh Gott, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Oh, das musst du dir nochmal angucken bei YouTube. Guck dir Breme an, der zu dem entscheidenden Elfmeter Anlauf.
Da wäre ich auch
nachdenklich. Da spielt sich ein ganzer Roman in dem Gesicht ab. Und dann haben sie in diesem Biopic einen Typen genommen, der den Breme sozusagen impersoniert in der Szene, der den Breme überhaupt nicht ähnlich sieht. Mhm. Also überhaupt nicht. Der sieht eher aus wie Kalle Delhaie oder so, falls den noch jemand kennt aus den 70ern. Also er hat überhaupt nichts von Breme. Und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, das Bild anzuhalten in dem Moment, wo sie sozusagen die Feierlichkeiten in der Kabine nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 1990 zeigen, wo du natürlich denkst, ach ja, guck mal, das muss jetzt der Völler sein und das muss der Klinsmann sein und das muss der, die sind auch alle überhaupt nicht ähnlich. Ich glaube, die haben einfach gesagt, dann brauchen wir noch jemanden mit blonden Haaren und also klar, man könnte natürlich in solche Szenen sehr, sehr viel Arbeit stecken oder könnte es auch lassen oder sich auch die Freiheit einfach nehmen, eine Interpretation zu sein. Es fängt ja schon an bei dem Beckenbauer selbst, ne? Dieser Schauspieler, wie heißt er noch gleich? Steinbacher?
Ja,
Klaus Steinbacher. Der sieht dem Beckenbauer ja auch nicht ähnlich eigentlich, ne? Und er spielt ihn tatsächlich, Steinbacher ist im wirklichen Leben 28 Jahre alt und er spielt diesen Beckenbauer eben von 18 bis 44. Als er den WM-Titel als Trainer gewinnt, ist er 44. Und du siehst halt auch einfach, ja, ein bisschen die Geheimratsecken reinrasiert, in den, oder mit hier, keine Ahnung, Latexlappen. Aber der sieht nicht aus wie 44 und der sieht nicht aus wie 18 in der ersten Szene.
Nee, das ist natürlich aber die Fallhöhe aller Biopics, klar, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Und da kannst du zwar mit Computertechnik mittlerweile viel machen, aber das...
Ich glaube, die Computertechnik konnten sie sich aber auch bei Sky nicht leisten.
Das kann sein,
Film wahrscheinlich nicht genügend Budget hatte.
Ja, aber das ist, also, und Computertechnik ist auch immer ein Eingriff in die Dramaturgie, die man denen auch oftmals ansieht. Das ist eine Fallhöhe, die nehmen solche Biopics gerne, glaube ich, weil die Alternative wäre, dass sie es doppelt besetzen, also mit zwei verschiedenen Personen. Ja. Und da ist der Sprung in der Regel noch größer. Damit muss das Genre einfach leben. Und das ist auch, finde ich, nicht das Problem hier. Also sie haben sich tatsächlich nicht dazu entschieden, zwingend auf die Ähnlichkeit zu setzen. Ja. Also das ist so, die sind vom Styling her, kommen sie denen schon relativ nah. Also man sieht natürlich einen Paul Breitner, für alle, die ihn nicht kennen. Das war ein Fußballer des FC Bayern aus den 70er Jahren, der eine richtig spannende Persönlichkeit war, der auch einen Biopic verdient hatte, weil er sich halt einerseits, da hat er sich selbst als Maoisten bezeichnet, also als Linksradikalen gewissermaßen, hat aber Bentley gefahren. Und so, also es war so eine sehr zwiespältige, brüchige
Figur. Ich finde, die Breitner-Figur geht sogar noch in dem Film.
Die geht, genau, so. Und das ist auch, also diese ganzen Figuren, die sind so, die sollen natürlich schon den Anschein erwecken, sie würden denen ähnlich sehen, aber es geht diesen Film nicht um Ähnlichkeiten, sondern es geht dem Film darum, die Vergangenheit zu glorifizieren. Also einerseits gibt es da schon so Aspekte, wo die Kommerzialisierung angeprangert wird, für die Beckenbauer auch mitverantwortlich ist, und er wird aber immer ein bisschen so als jemand, der so mit blauen Augen und dem Bedürfnis, aus seiner kleinbürgerlichen Existenz zu entfliehen, dargestellt, der sagt, ich möchte aber schon auch ein bisschen Geld verdienen mit dem, was ich hier mache, aber Fußball ist mein Leben. Das sind so diese beiden Aspekte, die ihn kennzeichnen, und dazu eben noch dieses leicht Schlawinerige, dass er irgendwie seinen Hoden immer so ein bisschen hinterherläuft. Aber im Großen und Ganzen ist den Leuten diese Figur, die beiden, die diesen Film machen, oder das Team, das diesen Film macht, sind die Figuren im Grunde genommen scheißegal. Es geht denen nur um die Oberflächen, darum, sie möglichst deckungsgleich zu bespielen, ein tolles Kostüm festzuliefern. Das ist wie immer im deutschen Biopic, sehen die Kulissen maximal museal aus. Das ist immer genauso. Stehen im deutschen Museum auch Wohnzimmer, emblematische Wohnzimmer aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Gibt's ja so eingerichtete Wohnungen, und die haben sie abfotografiert und nachdekoriert.
Und die Klamotten, weil der Film spielt ja zum größten Teil in den 70er Jahren, sind auch immer maximal bunt. Also das ist ja auch sowas, was das deutsche Fernsehen verkauft uns, die 70er Jahre halt immer als noch bunter, als sie tatsächlich waren. Und wir hatten, glaube ich, neulich mal darüber gesprochen, dass ein Deutscher, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dass es relativ okay ausgestattet, genau, das war bei der Alice Schwarzer Geschichte, wo ich dachte, das ist so schön dezent ausgestattet gewesen und deswegen überzeugend. Hier haben wir wirklich wieder die Ausstattung voll auf die 12, also die kostümierte Ausstattung und die Kulisse aus den 70er Jahren, wie sie vielleicht irgendwo rumsteht. Und ich wollte vielleicht, kommen wir schon so langsam zum Abschluss, die Kritik von meinem Kollegen Kai Oliver Derks von der Teleschau, der ein großer Bayern-Fan ist, der auch in München lebt, der hat geschrieben, ich fand, der hat so ganz gute Worte gefunden, der hat geschrieben, der Kaiser ist ein einfaches Biopic geworden, sicher sehr fordernd zu drehen, aber eben simpel und geradlinig erzählt. Beckenbauer für Anfänger sozusagen. Oder anders formuliert, ein bisschen Bravo Sport, ein bisschen Bunte, ein Hauch Kicker und ein dicker Klecks 11 Freunde obendrauf. Viel Neues erfährt man nicht, und doch macht das Zuschauen Freude. Ich denke tatsächlich, dass man auch Spaß haben kann, gerade wenn man diese Karriere von Beckenbauer nicht so richtig kennt. Es werden die wichtigen Abschnitte erzählt. Man darf allerdings keine charakterliche Tiefe erwarten. Also ich wusste zum Beispiel tatsächlich auch nicht, dass er wegen einer Steuerhinterziehungsproblematik sozusagen den FC Bayern verlassen hat und dann zu Cosmos New York gegangen ist. Ich glaube, das war so ein bisschen die Zeit, als ich so aktiv überhaupt mich für Menschen außerhalb meines familiären oder Freundeskosmos interessiert habe. Da war es ja der Beckenbauer. Das ist der Typ, der beste Fußballer Deutschlands. Der spielt aber jetzt in New York. Und ich finde sogar diese New Yorker Zeit mit dieser Operettenliga, das haben sie sogar noch mit am besten hinbekommen, fand ich so. Sieht ganz gut aus.
Nee, ich würde deinen Kollegen von der Teleshow auch zustimmen. Dass man den so reinsaugen kann, den Film. Der ist sehr, sehr kurzweilig, aber wenn du das aus so einer feuilletonistischen Sicht betrachtest, was wir ja, den Anspruch haben wir ja so ein bisschen, dass wir das nicht einfach nur was halt geil knattert und dann macht, guckt man sich das gerne an. Ja. Wenn man da einfach mal versucht, ein bisschen über die Oberfläche hinaus oder unter die Oberfläche hindurch ins Innere zu schauen, ist da einfach nur die nur blanke Leere. Ja. Und das ist halt, wer sich für 105 Minuten fußballerisch gut unterhalten lassen will. Und dabei auch noch, es gibt ab und zu so ein paar Spielszenen aus dem Original. Sie haben
müssen wir noch drüber reden, ne? Wie sie den Fußball inszeniert haben.
Genau, also sie stellen den Fußball größtenteils nach. Sobald Gesichter zu sehen sind, stellen sie nach. Aber ab und zu gibt es auch so ein paar Archivaufnahmen von bestimmten Spielen. Das ist dann immer wieder, freuen sich auch Leute, die damals dabei waren. So, es ist geriatrisches Unterhaltungsfernsehen für Leute über, sagen wir mal, über 65, die schon bei Franzls Karriere Anfang erstmals so wach auf die Welt geblickt haben.
Also es ist natürlich, wir haben ja schon über ein paar Biopics, Fußballer-Biopics gesprochen, ne? Maradona zum Beispiel oder die Totti-Serie, was ja generell auf Biopics zutrifft, man muss ein Drama auch erzählen. Ja? Man muss Aufstieg und Fall erzählen. Und tatsächlich der Fall und das Drama wird hier einfach mal weggelassen. Deswegen ist es zumindest ein interessanter Ansatz. Und die Sportszenen werden halt so inszeniert, wie man es jetzt schon so ein bisschen gewohnt ist. Ne? Immer wenn man von draußen, von weit oben drauf guckt, sieht man die Originalszenen. Da achten sie halt immer auch darauf, dass Beckenbauer nicht richtig mit dem Gesicht oder so zu erkennen ist, damit keine Irritation entsteht. Und immer wenn es ins Close-up geht, sieht man dann halt die nachgespielten Sachen. Dieser Klaus Steinbacher, der kann ja ganz passabel mit dem Ball umgehen.
Ich glaube auch, der hat zumindest gut geübt, wenn er nicht
nee, von der von ist, vorne... Ich habe mal nachgeguckt, der ist ja aus Bad Tölz, also auch ein Bayer. Mhm. Und der spielt auch in einem Verein in Bad Tölz, ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, SC Reichersbeuern in der A-Klasse.
Freut mich.
Allerdings, und das ist vielleicht noch ein Lob für die Serie, für den Film, der Steinbacher, der hat sich irgendwie kurz vor den Dreharbeiten einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja. Ich glaube 4 Monate vorher, gut ein bisschen. Und insofern muss man seine fußballerischen Einlagen umso höher einschätzen.
Ja, Respekt, Klaus.
Ja, also wer so jung ist, dass er Beckenbauer nicht kennt und mal die wichtigsten Lebensstationen nachvollziehen will, wer auf buntes, einfaches, unterhaltendes Biopic-Fernsehen steht oder einfach so ein großer Bayern-Fan oder Beckenbauer-Fan ist, dass er sagt, ich will mal gucken, wie die das gemacht haben, der kann sich hier 105 Minuten mal so unterhalten an die Hand nehmen lassen, wer eine größere Tiefe erwartet, für den ist der Film nichts.
Und ich finde auch, wo wir über die Kostüme und die Kulissen gesprochen haben, ohne dir jetzt deine Vorstellung von Mord im Namen Gottes, das im Original ja Under the Banner of Heaven heißt, also sehr viel weniger knallig. Das Interessante daran ist, der spielt in einer zurückliegenden Zeit.
1984.
Aber ich habe es erst nach 20 Minuten gemerkt, so, weil diese Kulisse und die Kostüme da einfach ganz anders dargestellt werden, als sie es hier dargestellt werden. Das ist auch ein anderes Genre, aber erklär mal, worum es geht bei Mord im Namen
Gottes. Ja, also hier haben wir wieder unsere gute alte Sache, die hatten wir, glaube ich, schon bei Gänsehaut um Mitternacht. Ne? Wie hieß Gänsehaut um Mitternacht im Original, weißt du es noch?
Ja, habe ich wieder vergessen.
Also aber, ja. Wir unterhalten uns ja gern mal über extrem absurde deutsche Synchrontitel und Mord im Auftrag Gottes, die Miniserie, 7 Teile, 60 bis 70 Minuten, alle verfügbar auf einen Schlag seit letzten Mittwoch, 14. Dezember bei Disney Plus. Ist eine Serie von FX auf Hulu gewesen im Original, die in den USA schon im späten Frühjahr 2022 lief. Wie gesagt, heißt Under the Banner of Heaven und auf Deutsch Mord im Auftrag Gottes. Aber auch hier verhält es sich wieder wie bei Gänsehaut um Mitternacht. Man hat einfach die Übersetzung des Originalbuchtitels genommen, weil Under the Banner of Heaven ist ein True-Crime-Roman von John Krakauer. John Krakauer ist ein relativ prominenter Autor, lebt auch noch, ist jetzt so Ende 60. Der hat nämlich Into the Wild geschrieben. Mhm. Das ist das Buch, was ja von Sean Penn so großartig verfilmt
wurde. Unglaublicher Film.
Wurde einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und er hat Into Thin Air, das kenne ich nicht, ist, glaube ich, ein noch größerer Bestseller, In eisigen Höhen, das Drama am Mount Everest geschrieben. Und dieser John Krakauer ist selbst ein ganz prominenter Bergsteiger gewesen. Und der hat praktisch dann nach diesen beiden Bestsellern oder großen Büchern, ein bisschen später, 2003, hat er einen True Crime Bestseller gehabt und der heißt eben Under the Banner of Heaven und hieß damals schon in der deutschen Übersetzung Buchtitel Mord im Auftrag Gottes. Und der Krakauer zeichnet da eine Geschichte aus dem Jahr 1984 nach. Da hat sich nämlich in einem Vorort von Salt Lake City ein Doppelmord ereignet, und zwar wurde da eine junge Mutter, Brenda Wright Lafferty, gespielt von Daisy Edgar Jones, weil man sieht sie immer wieder dann auch in Rückblenden, und ihr Baby, kleine Tochter, wurden ermordet. Und wir bewegen uns in der Mormonenszene im Mormonenstaat Utah, und ein gläubiger mormonischer Detective, Jeb Pyrie, gespielt von Andrew Garfield, den man ja aus recht bekannter Schauspieler, der führt sozusagen die Ermittlungen. Und man sieht ihn einmal mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im privaten Umfeld, dieses religiöse Leben. Er ist eher ein liberaler Mormone, aber liberaler Mormone ist immer noch ein sehr gläubiger Mensch, wo der Glaube auch ziemlich stark den Alltag bestimmt. Und gleichzeitig muss er eben diesen Mord untersuchen, und er erfährt praktisch, dass das Opfer in eine sehr prominente Mormonenfamilie, nämlich die Laffertys, eingeheiratet hat. Mormonen haben ja oft sehr viele Kinder, und dieser Vater von diesen Laffertys, der hatte, glaube ich, 6 Söhne, und einen davon hat sie geheiratet, und wir lernen praktisch im Laufe dieser Serie, untersucht der Detective diese Familie, wir lernen diese ganzen Söhne kennen, ihre Familien, weil der Verdacht im Raum steht, dass diese Familie etwas mit der Ermordung dieser ja wohl irgendwie unliebsamen Schwiegertochter zu tun hat. Und gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Detective, Bill Tabor, das ist gespielt von Gil Birmingham, ist ein älterer Typ, der also nicht gläubig ist, der aus Las Vegas dahin gezogen ist, versetzt worden ist, und der gleichzeitig auch noch indigener Abstammung ist. Übrigens Gil Birmingham auch im echten Leben, und auch seine Rolle hat eine indianische Herkunft. Und gleichzeitig, was diese Serie auch noch macht, ist, dass sie immer wieder, während da über Religion, Mormonentum diskutiert wird, über Glauben, dass wir so Flashbacks in die Vergangenheit, in die Ursprungsgeschichte der Mormonen sehen, wo der Mormonengründer Joseph Smith und seine Verlobte Emma Hale zu sehen sind, wie sie so in 1820er, 30er Jahren diese Religion begründet haben, und wo eben zwischen Ereignissen, die damals passierten und die jetzt in diesem True Crime Format, die da beschrieben werden, halt Parallelen gezogen werden.
Und zwar für die Erzählung ungemein wichtige Parallelen. Das sind nicht einfach nur Flashbacks in die Zeit so der 1820er, 1830er Jahre, wo man mal so ein bisschen darstellen will, wie es damals war, sondern die Mormonen damals haben sich unglaublichen Anfeindungen gegenüber gesehen. Also die wurden in den Staaten, in denen sie waren, das war so in Idaho, in Utah, also verschiedene Orte, die...
Utah waren sie, glaube ich, tatsächlich erst später, da haben sie dann ihre Zuflucht.
Genau, gefunden, sie sind halt so von Staat zu Staat geflohen, weil sie ursprünglich immer so angefeindet wurden und sind dann irgendwann in Utah gelandet, also vor allen Dingen in Salt Lake City in der Umgebung, und ich glaube in Utah ist irgendwie so die Hälfte der Bevölkerung sind halt Mormonen.
Ja, es ist zumindest sehr dominant.
Sehr dominant. Ja. Und du erkennst aber auch, dass warum die Mormonen sich heutzutage auf diese drastische Art von der realen Welt, also von der weltlichen Welt abschotten, weil die halt diese Verfolgungserfahrung hatten. Und zwar der Joseph Smith ganz persönlich, aber auch seine Jünger und Jüngerinnen jener Zeit oder seine Anhängerinnen jener Zeit, die halt überall ausgestoßen wurden und deswegen auch so dieses Familiendenken entwickelt haben. Also es ist nicht nur das Familiendenken als biologische Familie, die wirklich extrem fortpflanzungsfreudig ist, sondern auch als Gemeinschaft, die sich als große Familie darstellt oder versteht. Und das ist auch, finde ich, einer der wichtigen Punkte dieser Serie, die diese Serie faszinierend macht, weil sie diese Parallelgesellschaft innerhalb einer Mehrheitsgesellschaft zeigt, und wie sie sich unterscheiden, wie sie aber gleichzeitig auch so Bezugspunkte zueinander haben, weil ich habe diese Serie auch so ein bisschen wie so eine Art so christlich-fundamentalistische Form von True Detective gelesen, weil es ja auch diese beiden sehr unterschiedlichen Ermittler sind, die da sehr selber auch persönlich involviert sind. Dieser Jeb Pyre ist selber Mormone und führt ein sehr, 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 sehr religiöses, sehr puritanisches Leben. Und ermittelt halt in seiner eigenen Blase, was hierzulande, was in Deutschland, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres möglich wäre, weil er die Leute auch teilweise persönlich kennt, unter denen er ermittelt.
Aber auch, weil Religion hier nie so eine große Rolle spielte, wie zumindest nicht in der Jetztzeit, wie in den USA, glaube ich. Ne?
Also nee, im Moment nicht mehr, ja. Stimmt schon. So. Und wir erleben aber gleichzeitig auch, wie diese Serie so Interpretationsspielräume öffnet in aktuelle fundamentalistische Bewegungen hinein. Also sowas wie die Tea Party Bewegung und jetzt sowas wie die Election Truthers und Oath Keepers und wie diese ganzen rechtsnationalen, faschistoiden Organisationen und Bewegungen heißen in den USA. Man kriegt so ein Bild davon, warum es in den USA so werden konnte, wie es jetzt ist, wenn man sich diese Familie Lafferty anguckt, die halt irgendwie aus ungefähr 2000 Mitgliedern besteht. Und das, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen vorgreife, aber das macht diese Serie faszinierend, weil sie einerseits ein Persönlichkeitsporträt der einzelnen Personen ist. Also die ist total character-driven. Du lernst sehr viel über die einzelnen Figuren kennen. Gleichzeitig lernst du was über diese einzelnen Cluster, in denen sich diese Personen aufhalten kennen, über ihre Gemeinschaften. Und dabei lernst du unheimlich viel kennen über die gesamte Gesellschaft Amerikas und warum die gerade so ineinander pfeffert. Und das in so einer Serie von 7 Teilen so auszudifferenzieren, da habe ich echt großen Respekt vor gehabt.
Ja, also im Prinzip ist es, wenn du schon jetzt den Aspekt ansprichst, dass wir auch hier wieder so ein bisschen die USA von heute erklärt bekommen, weil da geht es nicht nur um das Recht des Stärkeren, was wir in unserem Western-Special in der letzten Folge ja ein bisschen erläutert haben, sondern es geht eben auch um diese ja tiefe Religiosität. Insofern erlernen wir hier eben auch ein bisschen was oder relativ viel über die USA. Man kann vielleicht sogar mal sagen, dass die Serie von einem Oscar-Preisträger geschrieben wurde, nämlich von Dustin Lance Black. Und bei ihm ist das Interessante, also er hat den Oscar gewonnen 2009 für Milk, also dieses Porträt, dieses Biopic über den schwulen Aktivisten. Aber er ist auch dieser Dustin Lance Black kommt selber aus einer Mormonen-Community, hat sich von der als Jugendlicher gelöst und ist eben ein LGBT, also ein Aktivist, also der größtmögliche Gegensatz, weil das Mormonentum ist eigentlich früher bis heute wahrscheinlich, auch wenn sie langsam versuchen, da so ein paar Schritte rauszugehen, also extrem homophob. Es ist natürlich sehr patriarchalisch. Das heißt, der Mann hat hier alles, bestimmt alles. Und ansonsten das fromme Leben der Mormonen, von denen es 15, 16 Millionen gibt, die Hälfte davon in den USA. Und in den USA ist es mit dem Judentum zusammen tatsächlich die drittgrößte Religionsgemeinschaft. Also es ist schon ein großer, großer Einfluss, den das Mormonentum hat. Die sind auch alle sehr geschäftstüchtig.
Wollte ich sagen, kurzer Einschub. Die sind zwar in ihrem Habitus untereinander, sind die sehr, sehr quietistisch, sehr rückwärtsgewandt, sehr, sehr traditionalistisch und dadurch auch chauvinistisch und konservativ, aber ansonsten, ja, deren Alltagsleben ist anders jetzt als bei den Amischen zum Beispiel oder den Quäkern, sind die schon in der Moderne angekommen. Die haben alle, die nutzen alle modernen Devices, die haben normale Jobs, Salt Lake City ist eine Millionenstadt, ist eine richtige Metropole. Die läuft wie andere Städte auch, obwohl die so stark geprägt ist von diesem Mormonentum. So, das heißt, die haben so eine Laptop- und Lederhosen-Variante auf hyperreligiöser Ebene entwickelt, dass sie einerseits die Moderne akzeptieren, andererseits aber in der Steinzeit leben.
Es ist so eine interessante, ich glaube, das ist auch Teil der Mission, so ein bisschen. Also die Mormonen müssen ja in ihrem Leben auch immer, ich glaube, 2 Jahre auf Mission gehen. Das heißt, sie ziehen hinaus in die Welt und versuchen, Leute zu bekehren. Und Teil der Mission ist eben auch, dass man wächst, dass man größer wird, indem man viele Kinder bekommt, aber auch indem man gut Geld verdient und den Einfluss sozusagen der Glaubensbewegung steigert, indem man selber eben mehr Einfluss hat. Insofern ist das eine ganz interessante Religion, ja, eine ganz interessante Lebensform.
Ja, die ist invasiv auf jeden Fall, also anders als viele andere Religionen gemacht haben. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass das Oberhaupt dieser Lefferty-Familie, der geht nämlich, der geht nochmal missionieren, also seine zweite Reise, zwei müssen sie machen, der ist schon relativ alt, also seine Kinder haben ja auch schon alle Kinder, wahrscheinlich hat er schon Urenkel, weil die auch sehr früh anfangen, sich fortzupflanzen. Und der geht halt nochmal missionieren, das scheint länger zu dauern, und er nennt dann innerhalb seiner Familie unter den Söhnen diejenigen, die dann den Laden zu schmeißen haben. Ja. Also er nennt einen neuen Vater des Hauses sozusagen, und das ist dann überraschenderweise nicht der älteste Sohn, glaube ich, der eigentlich der einflussreichere und stärkere ist, sondern ein anderer.
Das ist Ron, gespielt von Sam Worthington. Sam Worthington, der Hauptdarsteller der Avatar-Filme.
Verrückt, wie sich die Kreise schließen. Und das ist halt so, damit wirft er auch ein Schlaglicht auf diese inneren Brüche innerhalb dieser Familie, dass die zwar immer Liebe und Frömmigkeit predigen, aber da geht's ganz schön hart zur Sache. Und auch Gewalt spielt eine Riesenrolle, diese körperliche Züchtigung ist dann völlig normaler Bestandteil der Auseinandersetzung und der Erziehungsmethoden. Und der Vater prügelt sich an einer Stelle sogar mit seinem Sohn, also so ein Boxkampf, als es darum geht, wer Recht hat, oder als es darum geht, dass der Sohn die Autorität seines Vaters in Zweifel zieht. Und da jabbt er ihn zweimal voll ins Gesicht. Das sind so Situationen, wo du merkst, so, aha, so in dieser christlich-fundamentalen Blase herrscht gar nicht so dieses christliche Friedfertigkeitsding, dass man so ich halte lieber die linke Backe hin, als selber zurückzuschlagen, aus Deutschland erkennt, sondern das ist eine hochgewalttätige Gemeinschaft, die hochgewalttätige Konfliktlösungsstrategien hat. Und das strahlt auf die ganze Serie ab und macht sie so dringlich in jeder einzelnen Szene.
Ja, also wie man sich denken kann, war die Mormonenkirche über die Serie überhaupt nicht erfreut. Sie natürlich sagen, ja, das sind alles so Nebenströmungen. Es gibt ja auch innerhalb der Kirche, also man denkt ja, viele Leute denken ja auch immer noch, die hätten irgendwie also 6 Ehefrauen oder so. Tatsächlich ist die Vielehe seit 1890, glaube ich, schon verboten. Es gibt nur so eine fundamentalistische Absprengselgruppe von den Mormonen. Ich glaube, das geht so um die 30.000, 40.000 Leute sind das, die noch diese Polygamie betreiben. Und sie sagen natürlich auch selbst, dass diese Darstellung des Mormonentums mit der Gewalt, mit der Vielehe, mit der Homophobie, dass das so ein bisschen der Vergangenheit angehören würde, beziehungsweise dass das kaum eine Rolle spielen würde. Aber es gibt eben diese Zweige, und in diesem True-Crime-Format wird es eben thematisiert. Ich habe mal ein bisschen auf die...
Aber ganz kurz, Erik, es spielt ja auch 1984.
Ja,
ist ja jetzt auch nochmal 38 Jahre her. Das heißt, wer weiß, welche Entwicklung diese Religionsgemeinschaft in dieser Zeit gemacht hat. 1984, ist Reagan-Zeit, waren die USA kollektiv auf dem Weg zurück, was die Liberalisierung betrifft. Das war ein richtiger Backlash in eine reaktionäre, konservative, patriarchale Gesellschaft, die sich zwar nicht komplett durchgesetzt hat, aber die immer noch Spuren hinterlässt in die Gegenwart hinein. Also von daher, wenn die Gesamtgesellschaft damals schon so reaktionär geworden ist, halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Mormonengesellschaft in der Zeit nicht gerade liberaler geworden ist.
Was ich eigentlich in dem Plot mit am interessantesten finde, ist diese Figur dieser jungen Brenda, die dann dieser jungen, sehr, sehr aufgeweckten Frau, gespielt von Daisy Edgar-Jones, eine junge Britin, weil sie kommt ja selbst aus einer Mormonenfamilie. Ihr Vater ist auch Bischof, also Bischof. Ich habe dann mal nachgeguckt. Ein Bischof ist eher so vergleichbar mit in der katholischen oder evangelischen Kirche mit einem Priester oder mit einem Pfarrer. Also es ist eher so der Vorstand von einer kleinen Gemeinschaft. So ein
Diakon, glaube ich, sowas in der Art.
Ja, es ist sozusagen die Respektsperson einer überschaubaren Gruppe von Leuten. Es ist jetzt nicht so ein Verwaltungsoberer wie in der christlichen Kirche. Aber diese junge Brenda, diese Frau, die dann ermordet wird, ist praktisch eine sehr emanzipierte, also die will Karriere machen als Journalistin, die geht auf so eine Journalistenschule. Das wird natürlich alles von der konservativen Familie ihres Mannes sehr, sehr kritisch beäugt. Sie weiß auch so, ihre Attraktivität einzusetzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Und sie benutzt die aber auch, um in diese sehr konservative Familie irgendwie reinzukommen, indem sie die auch so ein bisschen pleased, also so ein bisschen das teilweise macht, was sie erwarten. Aber eben, das finde ich, das ist wirklich psychologisch betrachtet mit das Interessanteste an dieser Serie, diese Figur, wie sie sich da in dieser Familie bewegt und wie sie auch Ängste aufspürt bei den anderen Frauen, weil die Frauen sind ja alle irgendwie, haben nichts zu sagen und müssen dem Mann gehorchen. Und wie sie das so ein bisschen ja eruiert und so ihre Fühler ausstreckt nach den anderen Ehefrauen und da auch Ängste aufdeckt und so, das macht die Serie sehr gut. Was mir nicht so viel gut gefallen hat, komischerweise, ist diese Hauptfigur von dem Jeb Pyrie, gespielt von Andrew Garfield, den man als Spider-Man kennt. Mhm. Eine der sehr bekannten Schauspieler unserer Zeit. Der ist ja genauso wie diese Daisy Edgar Jones jetzt für einen Golden Globe nominiert. Also diese beiden Golden Globe Nominierungen hat die Serie bekommen für diese junge Frau und für den Detective. Er macht es schon gut, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen zu statisch, wie sein religiöses Leben und dann diese Flashbacks in die Vergangenheit und diese Falluntersuchung. Also es ist so ein bisschen erwartbar, finde
ja,
ich.
Ja, ne? Muss ich dir widersprechen? Also meine Sicht auf diese Figur widerspricht dir jetzt, weil ich finde, diese Brüchigkeit, diese Hin- und Hergerissenheit einerseits für den Staat und das Recht, das er natürlich vertritt, ja, und dass er aus freien Stücken vertritt, einzustehen und andererseits so involviert zu sein und so viele der Beweggründe der Figuren, die davon betroffen sind, die auch als Täter und als Objekte davon betroffen sind, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen diesen beiden Seiten in ihm selbst, so, die spielt er herausragend. Also wo ich dann
wird vorher auch gedacht hätte, so. Die Kritik gibt dir recht, also alle loben sein Spiel. Mich hat es irgendwie nicht berührt, ich weiß auch nicht.
Doch, mich hat das total berührt. Für mich hat auch berührt, dass es fängt damit an, dass er die Crime Scene betritt und in dieses Haus mit den beiden Leichen kommt. Und er fängt sofort an zu heulen und kann auch nicht, also kann da gar nicht, also drängt seine polizeiliche Nüchternheit sofort zur Seite und holt die emotionale Sicht der Privatperson hervor.
Ich glaube, er kannte das Opfer auch, ne?
Wahrscheinlich kannte
sie, weil sie es aus der Nachbarschaft war,
genau,
weil sie eben auch Teil der Community waren.
Und das, also allein diese erste Szene, so, da kommt ein dritter Cop an den Tatort auf und wird von seinen eigenen Gefühlen übermenscht. Das fand ich so, also das fand ich so eindrücklich und das zieht er durch. Finde ich. Und ich finde, tatsächlich ist es nicht die stärkste Figur. Ich finde zum Beispiel den Alan, den ersten Tatverdächtigen, nämlich Ehemann von dem ersten Mordopfer, von der Brenda.
Ja.
Das ist wirklich eine starke Figur. Der,
gespielt von Billy Howell oder Billy Howley. Ich kannte ihn nicht, aber er macht es gut, ja.
Eine Wahnsinnsfigur, wie der teilweise so in diesen Verhören so zwischen seiner religiösen Überzeugung und dem Glauben daran, dass Gott der Einzige, der ihn richten kann, Gott ist. Auf der anderen Seite aber dieser tiefen Überzeugung davon, dass er unschuldig ist und auch der Überzeugung davon, dass seine Religionsgemeinschaft in eine falsche Richtung geht. Der hat auch so einen modernistischen Ansatz wie seine Frau.
Ja, er hat, glaube ich, sogar zusammen mit seiner Frau die Religionsgemeinschaft verlassen.
Genau.
Also deswegen ist er ja dann auch freiwillig sozusagen geworden.
So. Und das spielt er herausragend. Und er spielt das so, als wenn der da im Verhörsaal sitzt und alles aus ihm rausfällt, alle Gefühle aus ihm rauspoltern, hat man das Gefühl, so, boah, ich habe selten jemanden gesehen, der seine Rolle so spürt wie er. Fand ich großartig. Und das habe ich aber bei ganz vielen so. Ich habe bei ganz vielen der Figuren, die das spielen, das Gefühl, die spüren ihre Rolle wirklich, ohne dass die jetzt da irgendwie so ein, dass die da eigene Gefühlswelt mit einbringen müssen oder sowas, sondern die haben sich so eingelassen auf ihre Figuren und Charaktere, dass die das wirklich glaubhaft machen, was die bewegt, also was diese Mormonengesellschaft im Umfeld einer liberalen Gesellschaft bewegt, was deren inneren Kämpfe ausmacht und auch deren äußeren Kämpfe ausmacht. Und das wird vom gesamten Cast herausragend dargestellt,
finde ich. Wie viele Folgen hast du gesehen?
Ich habe 3 gesehen jetzt. Mhm. Ich bin in der 4. Also ich bin so.
Okay.
Ich habe zwar einen kleinen Text darüber gemacht, aber ich werde das auf jeden Fall weitergucken, weil das wirklich, es hat mich richtig gecatcht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch gut gemacht im Prinzip. Das ist ja sozusagen Prestige-TV, wie man heutzutage sagt. Also eine anspruchsvolle Geschichte, die irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung hat, von renommierten Kreativen erstellt, mit guten Schauspielern, gut ausgestattet und so weiter. Aber ich finde es trotzdem unterm Strich ein ganz klein bisschen zu lang und ein ganz klein bisschen schematisch. Also oft weiß man so ungefähr, in welche Richtung es geht und welche Dinge da verhandelt werden. Also mich hat sie ein bisschen zu wenig überrascht, die Serie.
Okay, das mag sein, ja.
Also und ich fand dann letztendlich, die Teile dauern alle zwischen 60 und 70 Minuten. Und das sind dann bei 7 Teilen halt so 8 Stunden. Die muss man sich erstmal geben. Also das ist eine sehr düstere Serie, ist immer relativ unangenehm. Ich finde sie eigentlich am besten in diesen psychologischen Momenten, wo diese Brenda in der Familie sich bewegt und noch nicht die Ausgestoßene ist. Das hat mich mit am meisten interessiert, auch diese Figur. Ich habe dann tatsächlich auch in der dritten Folge abgebrochen, auch weil die Zeit fehlte, und habe mir aber durchgelesen, was in den anderen Folgen passiert. Und dann war ich dann doch so ganz froh, dass ich mir nicht diese restlichen 5-6 Stunden noch angeschaut habe, um das alles zu erfahren. Weil ich glaube, ihren Vibe ändert die Serie nicht. Also es ist schon auch ein bisschen Arbeit, die Serie zu gucken.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Es ist kein leichtes Fernsehen. Es ist teilweise auch, es ruht sich in den Szenen manchmal über Minuten hinweg in leichten, in Stills aus und schaut Menschen in die Augen und sehr, sehr viel Kammerspiel auch dabei, gerade diese Verhörsituationen haben sehr viel kammerspielartige Intensität und so. Man muss das schon ein bisschen ertragen, diese Serie, weil halt auch diese sozialen Interaktionen aller ProtagonistInnen sind so schmerzhaft teilweise. Also die sind auch, die poolen sich auch gegenseitig immer so oft ihre eigenen Wunden auf, dass man immer denkt so, wie kann man in so einer Gemeinschaft glücklich werden? Aber gleichzeitig spürst du dann auch immer, wie die sich ja gegenseitig versichern, so, ich bin so glücklich, dass du mich jetzt gerade besuchst. Ich bin so froh, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und die gehen so auf in ihrem Glück, Teil des Ganzen zu sein. Das ist so, man wird ständig hin und her geworfen, damit die bescheuert zu finden und gleichzeitig so ein bisschen neidisch zu sein auf diesen Zusammenhalt, der darin herrscht. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Serie transportiert und was sie so erträglich macht am Ende.
Ja, der soziale Aspekt der Gemeinschaft, also es ist so vielleicht so ein bisschen wie bei der Hamas. Bei der Hamas wird ja auch immer gesagt, die machen ganz viel tolle Sozialarbeit. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was die Leute dann auch zusammenhält. Keine Ahnung, der Detective ist mitten in seinem Fall total überlastet und eine seiner beiden Töchter hat Geburtstag und dann ruft er irgendwie so eine Adresse an und dann tauchen auf einmal ganz viele mormonische Helferlines auf, die Geburtstagsfeier von seiner Tochter organisieren, mit Kuchen bestücken und so weiter. Also es wird ganz schön auch gezeigt, sozusagen, warum machen die Leute das? Weil sie eben Teil einer sehr funktionierenden Sozialgemeinschaft sind, die aber eben auch die Menschen stark kontrolliert. Also die Serie hat insgesamt ein sehr positives Echo gehabt. Ich glaube, 86% positive Kritiken bei Rotten Tomatoes. Guardian hat geschrieben, insgesamt ist die Serie fast immer unangenehm, unerbittlich, bedrohlich und gelegentlich ekelerregend. Das ist das Düstere, was wir angesprochen haben. Die Washington Post hat geschrieben, stimmungsvoll und temporeich, aber schematisch. Und das ist das, was vielleicht ich so ein bisschen angesprochen habe. Die Serie ist einmal komplett humorfrei, hat keinerlei Brüche und ist immer in diesem Saft dieses unheilträumenden Religions Umfeldes verhaftet und der Auseinandersetzung damit. Und lassen wir es damit gut sein, oder?
Ich habe nicht mehr, also ich hatte ja vorhin noch einmal angesprochen, wie wundervoll das kostümiert und ausgestattet ist.
Ja.
So, das war wirklich, ich habe tatsächlich erst als irgendwann das unter so einem, als diese Brenda auf so einem Ball oder auf so einem Schulball oder sowas oder auf irgendeiner Veranstaltung der ihrer Religionsgemeinschaft unter einem Banner singt, wo das Jahr 1980 drauf ist, irgendwie Miss Indian Wells in Idaho oder sowas. Da habe ich gemerkt, so, das spielt ja gar nicht, also ich war mir dessen gar nicht bewusst, als ich das erste Mal reingeguckt habe, dass es gar nicht in der Gegenwart spielt. Und da fiel es mir das erste Mal auf, dass das alles ausgestattet ist und dass es nicht einfach nur jetztzeitiges Fernsehen ist. Und das finde ich, wenn eine Serie das schafft, bei mir da so eine Mauer zu durchbrechen, dass ich das nicht kritisiere, was ich gerne und oft mache, dann haben die aus meiner Perspektive einiges richtig gemacht.
Die haben natürlich auch den Vorteil, dass die Mormonen sich sehr konservativ, was natürlich auch bedeutet, sehr unmodisch kleiden.
Ja.
Die tragen ja bis heute, müssen die Frauen also mindestens knielange Röcke tragen und die Männer tragen alle Anzug. Also die tragen alle ein weißes Hemd und Krawatte, auch wenn sie auf Mission gehen oder wenn sie sich treffen. Und ich habe tatsächlich gestern Abend noch so eine Doku mir angeguckt, die ich im Internet gefunden habe, so über das heutige Mormonentum. Und ja, da trifft schon auch noch immer ziemlich viel zu. Also die jungen Leute sehen immer noch sehr konservativ aus. Die dürfen weiterhin keinen Kaffee und keinen schwarzen Tee und keinen Alkohol und keine Zigaretten und sowas konsumieren. Also das ist ein Straight-Edge-Leben. Und
was sie natürlich auch in dieser Serie trotzdem tun. Da wird trotzdem gesoffen, da wird trotzdem geraucht. Die Leute brechen ihre eigenen Regeln ja ständig, ohne da jetzt zu viel zu spoilern.
Gut, das gibt es in allen Religionen.
Das gibt es ja in allen
Religionen.
Das ist das Erfolgsmodell des Katholizismus, der größten kriminellen Organisation der Menschheitsgeschichte, aber haben immer noch eine ganze Menge Fans.
Ja, die Katholiken sind ja auch noch immerhin vor den Mormonen die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft. Ja. Übrigens sind da große Lücken. Also ich habe mir mal die Religionsverteilung in den USA gestern Abend noch angeguckt. Also die etwas mehr als 50% der Gläubigen oder der Einwohner der Gläubigen gehören zu diesen evangelikalen Kirchen. Mhm. Das sind ja auch sehr schillernde Vielfalt, also ungefähr die Hälfte, dann ist ein Viertel ist katholisch und auf dem dritten Platz kommen so zusammen Juden und Mormonen mit 1,8%, also das ist schon ein ziemlicher Sprung, aber in der Summe sind es dann doch irgendwie 15, 16 Millionen und die Hälfte davon in den USA und die meisten davon eben in Utah.
Okay, ja, alle so ein bisschen alttestamentarisch auf jeden Fall. Gut, ja. Dann lassen wir es dabei. So.
Genau. Ich glaube, wir haben, also ich hätte dieses in unserer letzten regulären Ausgabe noch ein paar Screenshots, die wieder bei mir so positiv und negativ zugleich sind. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ich finde das ganz spannend. Ich habe diesmal auch nur einen und der ist auch zugleich positiv und negativ und das nennt sich The Great Game. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ja, das ist die italienische Das Netz-Serie, ne?
Ja, genau, läuft aber auf Sky. Also ich habe sie jetzt zunächst mal auf Sky gesehen.
Also die Fußballgeschäft-Serien, die wir im vor- oder vorvorletzten Podcast hier zwei deutsche, beziehungsweise eine deutsche und eine österreichische Variante uns betrachtet.
Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich Teil dieses das ist es.
Es wurde vorher angesprochen, dass eine italienische Serie kommt in diesem Konglomerat Das Netz, dass die jetzt ja eben nicht bei ARD wie die anderen beiden Mediathek zu sehen ist, sondern bei Sky ist wahrscheinlich so ein rechte Ding.
Okay, alles klar. Habe ich jetzt zwei Folgen von gesehen und das vereint alles, was dieses, da geht es ja auch viel um so Finanzkapitalismus und Machtstreben und Gier und das in so bestimmten wirtschaftlichen Zusammenhängen hier, dem europäischen Spitzenfußball. Und es vereint vieles, was mich gleichzeitig nervt und anzieht daran. Also so es geht um einen Spielerberater, der irgendwann mal wegen irgendwelcher Delikte gefallen ist und nicht mehr als Spielerberater tätig sein konnte und jetzt wieder versucht Fuß zu fassen in der Branche des Multimillionenfußballs in Europa und hält sich da in so einer Blase auf von Fußball-Superstars und ihren Modelfreundinnen und so weiter, die so ein bisschen jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Miami Vice, so 3.0 erinnert. Also alles ist kühl und aseptisch und Hochglanz und extrem viel Koks geht da über die Spiegel und extrem viel Geld.
Spielt alles in Italien?
Es spielt, also von, was ich gesehen habe, spielt das alles in Italien. Und es ist radikal drüber über dem, was sich so PuristInnen unter dem Geschäft Fußball vorstellen, da ja noch ein bisschen was mit Grassoden zu tun hat und Dreck an den Stutzen und so. Und das ist einerseits, es ist radikal drüber und viel zu sehr aufs Business fokussiert und viel zu wenig auf den Fußball. Andererseits, wenn wir wissen, wie das System Infantino funktioniert und wie das System FIFA und UEFA und so weiter funktioniert, scheint das eine Doku zu sein. Habe ich das Gefühl. Und das ist das, was diese Serie einerseits abstoßend und anziehend macht. Das ist halt einerseits radikal überzeichnet und andererseits scheinbar und beklagenswerterweise realistisch.
Ist es denn eine Serie, ich habe mir den Trailer angeguckt, weil wir hatten ja auch mal drüber nachgedacht, das zu thematisieren. Mhm. Ich hatte nach dem Trailer nicht ganz so viel Lust, wobei man ja immer sagen muss, ein Trailer kann einen auch irreleiten. Gibt es denn da auch Fußball in der Serie?
Ja.
Sieht man da auch Fußballspiele?
Ja, man sieht auch Fußball, man sieht Fußballspiele. Also es ist tatsächlich, es ist und bleibt eine Serie, die im Fußballbusiness spielt. Und interessanterweise sind mehrere der Hauptfiguren am Ball gar nicht so schlecht. Also man, also so auch gerade was so Ballhochhalten betrifft, sowas, was echt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da ist einer der Hauptdarsteller, der einen Fußballer spielt, der kann richtig den Ball hochhalten. Und da habe ich mich schon gefragt, ich bin da noch nicht in die Tiefe eingedrungen, so ob das vielleicht tatsächlich ein Profi ist. Manchmal macht man das ja so, man lässt ja auch mittlerweile Rapper gerne von Rappern spielen und sowas, so bei
Vorblocks. Schon ein bisschen länger, ne?
Ja, schon ein bisschen länger. Und also das ist auch tatsächlich die Fußballszenen, die ich bislang gesehen habe, sind nicht anspruchslos. Also nicht so anspruchslos wie zum Beispiel bei Totti, wo der halt überhaupt nicht Fußball spielen konnte, der mit dem Ball nichts anfangen konnte. Das können die hier schon. Mhm.
Hat dir die Serie denn gefallen? Nee, also ich habe jetzt gehört, es geht viel um irgendwelche Klammerräume, ja, in denen irgendwelche Geschäfte gemacht werden. Wird einfach vorwiegend geredet und man erfährt etwas über Geschäftsmodelle und
ja, es wird geredet, gedealt, gefickt, gekokst. Es wird halt von allem sehr viel gemacht, was
also
für
so ein Sittengemälde, ja.
Ja, genau. Und das, also vielleicht ist es in Italien auch anders so. Ich meine, da sehen die, wenn ich mich an diese Bilder erinnere, so die italienische Fußballmannschaft auf dem Weg nach, weiß nicht, Südafrika und alle sehen halt aus wie Dressmen aus dem Modemagazin. So, da ist vielleicht auch in Italien noch ein bisschen mehr dran als in England oder Deutschland zum Beispiel, so, wo Fußballer halt auch echt nochmal eher so bodenständigere Typen sind, die dann aber trotz allem halt irgendwann noch abheben. Aber in Italien ist vielleicht dieses Gesamtkonstrukt Profifußball schon noch ein anderes, also ein stylischeres. So, vermag ich nicht einzuschätzen, dafür fehlt mir der Blick da drauf und da rein. Aber mir ist es alles zu aseptisch. Ich habe das Wort jetzt schon mal benutzt. Es ist mir zu sehr auf Wirkung gebürstet. Aber es ist trotz allem anscheinend nicht unrealistisch. Und das macht die Serie dann wieder interessant.
Es ist so ein bisschen, wir hatten ja auch mit den anderen Fußballserien das Netz so ein bisschen unsere Probleme. Aber lernt man denn irgendwas Neues aus der Serie? Weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat mir Baschnetz gesagt, okay, wir sehen halt, dass das Geschäft mies ist und dass es vielleicht noch, keine Ahnung, man weiß nicht, was schlimmer ist, die Realität oder diese doch sehr überzeichnet wirkenden Serien. Hat man so, stellt sich da so ein bisschen derselbe Eindruck ein?
Nö, oder? Also ich habe noch nicht genug geguckt davon.
Aus Gomorra oder
keine Ahnung. Ja, genau, das hat natürlich auch ein bisschen was von Gomorra, also es hat was von Clan-Kriminalität und sowas, die da vonstatten geht, allerdings halt alles im High-End-Bereich.
Ich habe gesagt Gomorra, nicht Camorra.
Achso, nee, es gibt ja diese Serie
Sodom und Gomorra. So. Das Fußball, die Fußballszene als Sodom und Gomorra, also das war das, was mich so ein bisschen genervt hat bei diesen ganzen Serien, dass man sagt, ich gucke mir das jetzt an über mehrere Teile, einfach um nochmal zu sehen, wie übel das ganze Geschäft ist.
Ja,
und
genau,
mehr habe ich daraus nicht gelernt.
Nee, das macht man. Und vielleicht sagt man sich manchmal, boah, das ist ja sogar noch schlimmer als meine übelsten Vorstellungen davon. Ja,
und so, was hast du dann davon?
Weiß ich nicht. Vielleicht einen klareren Blick auf die Sache. Vielleicht größere Augen im Hinblick auf die Realität, dass man sich nochmal vor Augen hält, dass das System Infantino tatsächlich genauso dreckig und verkommen ist, wie das, was wir in solchen Fiktionen zu sehen bekommen. So, da ist nichts, da ist keine Moral mehr, da ist keine Ethik, da ist kein Ethos, da ist nichts Menschliches mehr drin, das ist nur noch Geld. So, und das kann man sich vielleicht, ist das sowas zum Fußball abgewöhnen. Also ich habe langsam keinen Bock mehr auf professionellen Fußball. Ich würde es gut finden, wenn mein Verein langsam mal in die dritte Liga absteigt, weil mich das ganze Business einfach so anpisst, dass ich die Schnauze voll habe davon.
Ich finde trotzdem, wenn man sich mit diesen Gefühlen oder Gedanken oder diesen Strukturen auseinandersetzen will, dann soll man doch lieber eine gute Doku gucken. Ne?
Ja, vielleicht.
Irgendwann auf die sehr gute FIFA-Doku bei Netflix war es.
Ja, die ist toll.
Die ist FIFA toll. Uncovered hingewiesen.
Ja, ja. Habe ich auf deinen Tipp hingeguckt? Toll.
Ist super und ich finde, dann muss man auch keine fiktionalisierten Geschichten wie das Netz mehr gucken. Das ist meine Einstellung.
Genau.
Eine sehr interessante Empfehlung oder auch Warnung finde ich auch die Serie The Man Who Fell to Earth,
ja,
beziehungsweise deutscher Titel, aber ich glaube nur der Originalfilm, auf den sich die Serie bezieht, Der Mann, der vom Himmel fiel, da hat man die deutsche Übersetzung gewählt, ist von Nicholas Roeg, der meisterhafte britische Regisseur, der 2018 mit 90 Jahren in London gestorben ist. Den kennt man vor allem von dem ikonografischen Gruselfilm Wenn die Gondeln Trauer tragen, den ich auch letztes Jahr nochmal gesehen habe, von 73, auch fantastisch gealtert ist. Und sein anderer ganz großer Hit ist eben The Man Who Fell to Earth, ein sehr, sehr einflussreicher Science-Fiction-Film mit David Bowie als Außerirdischen im Jahr 1976. Und dieser Stoff, wie gesagt, der sehr einflussreich ist, auch in dem Science-Fiction-Genre, den haben jetzt Leute als Serie gemacht. Und die kann man jetzt ab dem 14.12. immer mittwochs gibt es eine Doppelfolge bei Paramount Plus zu sehen. 10 Teile, glaube ich, sind es. Und ja, das kann man jetzt sehen. Und ich würde mal sagen, die Geschichte ist einerseits die gleiche und dann aber auch ganz anders, weil in dem Originalfilm mit David Bowie geht es um einen sehr traurigen, eigentlich guten Alien, der in friedlicher Mission von einem sterbenden Planeten kommt, weil er auf der Erde Wasser und irgendwelche Ressourcen braucht. Und durch sein überlegenes Wissen, Technik und so weiter, wird er dazu einem der reichsten Männer der Erde, also indem er halt verschiedene Patente irgendwie entwickelt. Und dieser Reichtum soll dazu dienen, dass er praktisch seine Ziele erreicht und zu seinem Heimatplaneten mit Hilfe zurückkehren kann. Aber diese Geschichte, die sich auf einen Roman von Walter Travis bezieht aus den 60ern, das ist übrigens der Autor, der auch das Damengambit geschrieben hat, ist im Prinzip ein Psychogramm von diesem Alien, der an seiner Vermenschlichung scheitert. Ne? Der wird dann irgendwie Alkohol und Sex und drogenabhängig und desillusioniert und depressiv. Und das wird in dem Film mit David Bowie ganz, ganz fantastisch auf eine völlig irre psychedelische Art gezeigt. Also ich habe mir den Film tatsächlich nochmal angeguckt und ich finde auch, das ist ein Filmklassiker, der unheimlich auf seine ganz verrückte Art unheimlich gut gealtert ist. So, jetzt kommen wir zur Serie, in der der Mann mit dem schwierigsten Namen im Showbusiness, nämlich Chiwetel Ejiofor, den kennt man als 12 Years a Slave, Oscar nominiert, schwarzer britischer Schauspieler, ganz toller Typ. Ich habe ihn in London kurz treffen können zu einem Interview. Der spielt jetzt sozusagen einen neuen Außerirdischen, der 40, 45 Jahre später auf die Erde kommt mit einem ähnlichen Ziel. Und jetzt diese Serie, die übrigens nicht für eine zweite Staffel verlängert wurde, also wahrscheinlich war sie nicht so erfolgreich, ist jetzt eher so eine Marvel-Version von Der Mann, der vom Himmel fiel, weil er ist halt so ein Typ, der auch so ein bisschen nah an der Parodie geparkt, verrückte Sachen kann, der dann von CIA, FBI und allen möglichen Gruppen gejagt wird. Und ja, optisch ist die Serie ziemlich auf die 12 und er hat dann eben auch eine menschliche Partnerin, gespielt von Naomi Harris, eine Wissenschaftlerin. Die sind dann da auf der Flucht und wollen versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Ich habe nur 1-2 Folgen geschafft. Mir hat's nicht gefallen, die Serie. Deswegen ist es eher ein negativer Screenshot, ein positiver Screenshot für den Originalfilm. Aber ich muss zur Ehrenrettung der Serie sagen, in den weiteren Folgen soll da noch mehr Tiefe reinkommen, habe ich gelesen. Ich nehme an, Jan, du hast gar nichts gesehen
davon?
Ich
habe davon gar nichts gesehen.
Aber du hast auch mal den David Bowie-Film gesehen, ne? Hast du den noch mal gesehen? Also nee. Ich habe den mal als Kind gesehen und ich habe auch mit dem Tutel darüber gesprochen. Der hatte den auch mal als Kind gesehen und ich fand es interessant, dass unsere Einschätzung sehr ähnlich war, weil wir waren beide total fasziniert als Jugendliche oder Kinder von dem Film, aber auch verstört. Und ich fand es interessant, den als Erwachsener nochmal zu sehen, weil der ist immer noch auf eine gewisse Art verstörend, aber man versteht ihn natürlich besser.
Ja, ich habe ihn im Programmkino mal gesehen, das war aber dann schon, also es war in den frühen 90ern, glaube ich.
Ja, oder aber so. Du warst schon erwachsen.
Dann. Ja, da war ich schon erwachsen und ich fand den, glaube ich, habe eine gute Erinnerung daran. Ich bin aber auch bis heute großer David Bowie-Fan.
David Bowie hat übrigens selbst mal gesagt, dass er in der Zeit, also 1976, als er Der Mann, der vom Himmel fiel, gespielt hat, eigentlich während der Dreharbeiten die ganze Zeit extrem auf Koks war. weswegen er vielleicht auch so einen außerirdischen Eindruck, so einen treffend außerirdischen Eindruck hinterlassen hat in dem Film. Und auch so einen verlorenen.
Lass die Finger vom Koks, Leute.
Genau. Ja, das ist der eine Screenshot. Und da du ja keinen anderen mehr hast, würde ich noch auf ein deutsches Programm eingehen wollen, zum aller guten Schluss. Und zwar,
wo ist dein Tatort?
Na, es ist kein Tatort. Ich habe ja meinen Tatort jetzt vom letzten Sonntag, nee, der jetzt am Sonntag des WM-Finales kam, schon gelobt. Nee, jetzt wollte ich noch kurz sprechen über Riesending. Jede Stunde zählt. Das ist ein 2x90-minütiger ARD-Film, der am 28.12. um 20.15 Uhr läuft oder ab 27.12. in der Mediathek zu sehen ist. Hast du davon gehört?
Ich habe davon gehört, ich habe es aber noch
nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Ja, Riesending, mir sagte das Ganze überhaupt nichts. Riesending ist ein bisschen bescheuerter Name, ist Deutschlands größtes bekanntes Höhlensystem. Das ist so im Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich, zum Salzburger Land gelegen, ist am Untersberg, wurde erst 1996 entdeckt, ist 1149 Meter tief und fast 23 Kilometer lang. Ich finde, das ist wirklich ein relativ beeindruckender Ausmaße. Und da gab es 2014, und zwar lustigerweise oder interessanterweise, gerade als die Deutschen bei der Fußball-WM in Brasilien gespielt haben, vielleicht war das deswegen, ist es bei mir vielleicht so ein bisschen Untergang, ist ein Höhlenforscher, also auch wirklich in 1000 Meter Tiefe, durch einen Steinschlag schwer verletzt worden. Und es gab damals eine unglaublich spektakuläre Rettungsaktion, die hat, glaube ich, fast 2 Wochen gedauert, hat irgendwie über 700 Helfer beschäftigt und insgesamt 1 Million Euro gekostet. Also es war eigentlich fast unmöglich, diesen schwer verletzten Mann aus diesem Kriechhöhlensystem in, keine Ahnung, 20 Kilometer Entfernung unter der Erde zu retten. Und dieser Film versucht nun, dieses, ja, in so einer Art dokumentarischem Thriller, der auch übrigens in echten Höhlen, fast komplett in echten Höhlen in Kroatien gedreht wurde, irgendwie so, also auf so eine ganz realistische Art nachzuvollziehen. Ist gedreht von Jochen Alexander Freidank, der auch mit Johannes Betz zusammen das Drehbuch geschrieben hat. Und wir sehen eben, ja, bekannte Schauspieler wie Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Markus Mittermeier in verschiedenen Rollen dieses Rettungsteams. Und ich finde, der Film hat einen sehr ehrenhaften Ansatz, indem er praktisch versucht, das Ganze ohne Love Stories, ohne irgendwelche die typischen Zutaten, die man in solchen Katastrophenfilmen sonst hat, zu realisieren. Also sich wirklich auf das reine Rettungsding, auf die Logistik und die reinen Herausforderungen dieser Rettung zu konzentrieren. Und komischerweise hat es bei mir aber trotzdem nicht Klick gemacht. Ich fand diese Szenen, die in den echten Höhlen gedreht wurden, die haben bei mir nichts ausgelöst. Obwohl ich hatte dazu ein Interview mit Verena Altenberger, die ich sehr schätze, die da tolle Sachen erzählt hat von den Dreharbeiten. Die haben da richtig gefährliche Sachen gemacht, an Wänden gehangen und mussten alle ein sehr, sehr anspruchsvolles Klettertraining absolvieren. Aber irgendwie hat es bei mir, bei dem Film, bei dem Ergebnis, irgendwie nicht Klick gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es anderen Leuten ganz anders geht.
Dann gucke ich ihn nicht. Wenn es bei dir nicht Klick macht, dann
nee, aber ich ihn nicht. Wenn das nicht dein Thema ist, dann wirst du wahrscheinlich das.
Nee, das nehmen wir Dezember angucken. Ist auch schon fertig. Ich mache da nichts mehr.
Genau. Ja, das waren etwas längere Screenshots heute von mir. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen ins Monologisieren geraten bin. Aber wir treffen uns ja nächste Woche nochmal zu unserem letzten Gespräch in diesem Jahr. Und da bin ich ja schon mal sehr, sehr gespannt, wie unsere Top 10 aussehen. Wir haben jetzt mal einfach gesagt, wir machen mal einen Countdown von 10 zu 1. Und ja, da treffen wir uns nächste Woche. Und ihr könnt es dann wahrscheinlich zwischen den Jahren hören. Werde ich das für euch hochladen. Und ja, da wir uns bis dahin nicht mehr hören, würde ich sagen, fröhliche Weihnachten.
Ist das dann schon soweit? Ja, fröhliche Weihnachten, genau. Feiert, macht was draus.
Genau.
Bis dann.
Bleibt gesund. Bis bald.
Tschüssi.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.